Horst Gungel und der verschlungene Pfad in Richtung eines Lebens zum Wohl aller Wesen. Diesmal die Szene 18, der Großauheimer Tempel. Sie spielt im Jahr 1995. Und das war zu dieser Zeit, als ich mein Leben umorientierte. Ich hatte mich entschlossen, auf Teilzeitarbeit zu gehen, hatte mein Mandat im Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises und in der Regionalversammlung Südhessen niedergelegt und war dabei, der Grünen Partei den Rücken zu kehren. Außer meiner Arbeit im Ökobüro Hanau hatte ich nicht mehr so viel zu tun. Daher begann ich, in Haus und Garten etwas zu werkeln. Zum Beispiel baute ich auf unserer Terrasse eine Pergola. Ja, es machte Freude, in der freien Natur zu arbeiten, abwechslungsweise mal was mit den Händen zu schaffen. Und der Werkstoff Holz schien mein Naturell zu entsprechen. Und was besonders toll war, mein Sohn, den ich meinen Freund Zorilja nannte, der half dabei. Es war sehr schön, etwas zusammen mit seinen Kindern oder wie in diesem Fall zumindest mit einem seiner Kinder zu unternehmen. Insbesondere etwas ganz Praktisches. Bestimmt wäre es schön, im Garten auch eine Gartenlaube zu bauen. Das wäre doch was für die ganze Familie, dachte ich bei mir. Ich machte also einen Plan, was dazu alles benötigt wurde und kam auf eine Summe von rund 2500 Mark, die das Projekt kosten würde. Jetzt war ich aber seit kurzem auf einer Zweidrittelstelle, verdiente also erheblich weniger Geld und deshalb hatte ich eine Haushaltsbuchführung eingeführt. Das war so. Zum Beispiel stand jedem Familienmitglied ein altersabhängiges Taschengeld zur Verfügung, was zwischen 25 und 100 D-Mark monatlich lag. Dann gab es zum Beispiel weitere 30 Mark Kleidergeld für jedes Familienmitglied pro Monat. Wenn also jetzt zum Beispiel meine Tochter sich Schuhe für, sagen wir mal, vermessenen 70 D-Mark kaufen wollte, so musste sie eben 3 Monate dafür ansparen und bekam dann, gegen Vorlage des Kaufbelegs, die 70 Mark ausgezahlt. So gab es insgesamt 40 verschiedene Konten für alles Mögliche, einschließlich einer Position für Jux und Dollerei, die für gemeinsame Familienunternehmen zur Verfügung standen, zum Beispiel für Kinobesuche, Wochenendausflüge, Urlaub oder so etwas. Für Juxendollerei eines einzelnen Familienmitglieds gab es natürlich kein Etat. Das musste dann übers Taschengeld laufen. Und aus der Position Juxendollerei hätte auch die Gartenlaube finanziert werden müssen. Also stellte ich meine Pläne der Familienkonferenz vor. Leider hielt sich deren Begeisterung sehr in Grenzen. Andererseits hatte ich vor, meine gerade entdeckten, allerdings deutlich beschränkten, holzhandwerklichen Fähigkeiten doch noch etwas einzusetzen. 1-2 Tage später kam mir eine neue Idee. In der oberen Etage des Schuppens, dessen unterer Teil eine Garage für 2 Autos und weitere Sachen war, dort könnte ich im vorderen Bereich einen Tempel bauen, 20 Quadratmeter groß. Also verkündete ich, dass ich dann eben, wenn mein Wunsch nach einer Gartenlaube nicht geteilt würde, stattdessen lieber einen Tempel errichten würde. Eleonore verwies völlig zu Recht darauf, dass dieser mit Sicherheit nicht über Jux und Dollerei finanziert werden könne. Denn es sei wohl ja wohl nur mein Projekt, sonst brauche ja hier niemanden Tempel. Ich könnte aber vielleicht 2 Jahre lang mein Taschengeld ansparen oder Lotto spielen oder vielleicht darauf warten, ob mir jemand 2500 Mark schenken würde. Mit anderen Worten, es schien nicht ungeteilte Freude darüber zu geben, dass ich jetzt auf Teilzeit war und dass dadurch das Geld deutlich knapper war. Und man zeigte mir das auf diese Weise. Zugegebenermaßen, ich hatte die Teilzeitstelle auch deswegen angenommen, damit das Geld wirklich knapper würde. Ich hatte bei meinen Schülern, von denen viele aus reichem Hause sind, gesehen, dass die sich alles Mögliche auf Kosten der Eltern leisten konnten, dies als völlig selbstverständlich ansahen und dadurch die eigene Leistungsbereitschaft, zum Beispiel einen ordentlichen Schulabschluss zu machen oder sich um eine gute Lehrstelle zu bemühen, sehr unterentwickelt war. Meine Hoffnung war also, meinen Kindern klarzumachen, dass wer konsumieren will, dafür auch eine Leistung erbringen muss. Für mich gehört das zum Lernziel, Eigenverantwortung für sein Leben zu übernehmen. Klar, dass dies bei meiner Familie nicht nur auf Begeisterung stieß. Wegen irgendeiner Sache war damals, ich glaube, es ging um eine Abrechnung meiner politischen Tätigkeit für das Land Hessen, hatte ich im Jahr vorher übrigens einen Antrag gestellt, der von der zuständigen Stelle im Regierungspräsidium allerdings abgelehnt worden war. Es ging um 2.624 D-Mark. Genau einen Tag, nachdem die Familienkonferenz meinen Antrag hinsichtlich Gartenlaub und Tempel abgelehnt hatte, bekam ich dann, trotz des ablehnenden Bescheids, meine beantragten 2.624 D-Mark überwiesen. Eleonore staunte nicht schlecht, als ich mit dem Bankauszug heimkam. Elli, du hast doch gesagt, ich müsse darauf warten, dass mir eine 2.500 Mark schenkt, bevor ich meinen Tempel errichten kann. Das, meine Liebe, ist gerade geschehen. Am nächsten Morgen besorgte ich das Holz, um den Raum über der Garage zu teilen und eine Holzverschalung für den vorderen Teil, den zukünftigen Großauheimer Tempel, zu bauen. Mein Freund Cyrilia half mir dabei und wir waren auf diese Art gut eine Woche mit Bauen und Streichen und solchen Sachen beschäftigt. Jetzt im Sommerhalbjahr meditierte ich im Tempel. Am Wochenende zog ich mich meist ganz dorthin zurück, schlief auch dort auf einer Matratze. Es gab einen kleinen Schrein dort, allerdings 1995 noch ohne eine Buddha-Figur. Diese wunderschöne Holzstatue, die inzwischen die Gelnhäuser Rupa heißt, kam erst ein Jahr später dazu. Damals verzichtete ich noch, wie übrigens im frühen Buddhismus üblich, auf eine Darstellung des Buddha. Stattdessen schmückte die Wand über dem Schrein das Dharma-Chakra, das achtspeichige Rad der Lehre, das den edlen achtfältigen Pfad symbolisiert, den der Buddha aufgezeigt hat. Im Jahr 1996, also im Folgejahr, pflegte ich jeden Sonntag in meinem Tempel eine Puja, also eine buddhistische Ritualfeier, zu machen. Meist allein. Einmal jedoch, im Herbst 96, damals war die Gelnhäuser Rupa schon im Großauheimer Tempel, traf sich jedoch der ökologische Bereich des deutschsprachigen Netzwerks engagierter Buddhisten im Ökobüro. Und an diesem Tag feierten wir die Puja gemeinsam. Das war das erste Mal, dass ich eine Puja für andere Personen leitete. An diesem Wochenende hatte der Großauheimer Tempel auch einen prominenten Bewohner, Lama Yeshe, der damals in der Karma-Kakyu-Tradition des tibetischen Buddhismus ordiniert war, nächtigte hier. Er war am Freitag angereist und wollte sich zunächst zur Meditation in den Tempel zurückziehen. Allerdings kamen zu diesem Zeitpunkt meine Kinder gerade auf die Idee, Tischtennis zu spielen, wovon ich vorher nichts wusste. Ich war also zu diesem Zeitpunkt im Ökobüro, als merkwürdige Geräusche an mein Ohr drangen. Es dauerte schon so einen Augenblick, bis ich sie als das typische Ping-Pong erkannte und erschrocken rannte ich raus. Tatsächlich, oben im Tempel, eine offene Klappe diente als Fenster, befand sich Yeshe. Und unten hatten die Kinder die Ping-Pong-Platte aufgestellt, spielend laut lärmend und hatten dazu noch ein schrecklich lautes Kofferradio angestellt. Um Himmels willen, Kinder, hört auf, Lama Yeshe will im Tempel meditieren.
Lass nur, Horst, hörte man eine sonore Stimme aus dem Tempel. Das ist schon in Ordnung. Hört und fühlt sich an wie beim Meditieren in Nepal. Fühl mich jetzt ganz heimisch.
Tja, so war er, Yeshe. Im Herbst des Jahres 1996 unternahm ich in den Herbstferien meine erste Solitary, meine erste Einzelklausur im Großauheimer Tempel. Ich hatte mir ein anspruchsvolles Programm ausgedacht. Täglich von morgens um 5 Uhr bis abends um 24 Uhr. Meditation, Puja, Gehmeditation, einfache Yoga-Übungen und mitunter ein kurzer buddhistischer Text über Meditation. Auch die Essens- und Körperpflegezeiten waren klar festgelegt, immer im 5-Minuten-Takt. Es herrschte klösterliche Disziplin. Am Freitag ging das Retreat los und am Dienstag hatte ich bereits erste Dhyana-Erfahrung. Erfahrung tiefer integrierter Einheit mit heftigen Glücksgefühlen. Mit Gänsehaut und Freudentränen saß ich am Abend lang in Verzückung. Ein Gefühl, das ich nur an diesem und am nächsten Tag einstellte. Und in dem mir der objektiv wirklich nicht sonderlich attraktive Tempel wie die schönste himmlische Sphäre erschien. Am nächsten Tag lag ein Zettel vor dem Ökobüro, wo ich des Nachts die Toilette besuchte. Ben ist tot. Beerdigung morgen 14 Uhr. Eleonore hatte mich dankenswerterweise darüber informiert, dass mein Onkel, der früher bei uns im Haus wohnte und der die Zahnarztpraxis seines Vaters übernommen hatte, gestorben war. Am Abend hatte ich noch eine gute Meditation über Vergänglichkeit. Ich sandte liebevolle Güte an Ben, Ruth, Heinz und Frieda, verstorbene Angehörige, die alle früher, wo jetzt der Großauheimer Tempel war, ihr Brennholz gelagert hatten. Und im Vorraum des Tempels lag auch noch die 8 Meter lange Fahnenstange, die vor langer Zeit die Hakenkreuzfahne getragen hat. Es war also ganz viel Verbindung mit der Vergangenheit da. Und dort oben im Vorraum des Tempels hatte später auch Imbi Moloch gewohnt. So viel Vergangenes. Tempora mutantur. Vergänglichkeit. Am nächsten Tag ging ich zu Bens Beerdigung. Retreat war dann halt nicht. Eigentlich wollte ich danach meine Klausur fortsetzen, aber irgendwie ging es nicht mehr. Der Einbruch der, nennen wir es Realität, die Menschen auf der Beerdigung hatten die Stimmung verändert. Aber ich nahm mir vor, regelmäßig Einzelklausuren zu machen. Eine Praxis, die ich seitdem durchschnittlich einmal jährlich ausübe. Im Jahr 1998 verbrachte ich meine letzte Nacht im Tempel. Es war schon seit Tagen Dauerfrost. Die Nachttemperaturen lagen bis minus 10 Grad. Und der Tempel hat an der Vorderseite nur eine große Holzklappe, kein Fenster. Ist also praktisch auf dieser Seite offen. Eine einzige Kerze in einem offenen Raum bei klirrender Kälte, der macht nicht wirklich warm. Ich lag also im Schlafsack auf meiner Matratze und fror wie ein Schneider. Trotz der Wärmflasche, die ich mir mit in den Schlafsack genommen hatte. Am nächsten Morgen hatte ich eiskalte Füße und es fühlte sich im Fußraum so klumpig an. Was war geschehen? Nun, die Dichtung der Wärmflasche war kaputt. Dieselbe war undicht und ausgelaufen. Das Wasser war daraufhin gefroren
und hatte Schlafsack und Matratze teilweise zu einem Eisklumpen erstarren lassen. Lediglich ein kleiner Raum bei meinen Füßen war noch frostfrei und knapp über dem Gefrierpunkt. Künftig verzichtete ich auf Übernachtungen im Großauheimer Tempel.